Was sind eigentlich die Tätigkeiten der Beratungsstelle?
Wir bei Veritas haben vor allem zum Ziel, Angehörige und Betroffene im weitesten Sinne von Verschwörungserzählungen zu unterstützen und denen zu helfen. Unter Betroffenen verstehen wir, wie gesagt, in erster Linie Menschen, die in ihrem persönlichen Nahfeld, also im Freundeskreis oder vor allem in der Familie, mit Menschen zu tun haben, die verschwörungsgläubig sind und dadurch in einer Drucksituation sind, einen hohen Leidensdruck haben, ein hohes Stresslevel. Darüber hinaus beraten wir aber auch Fachkräfte, also beispielsweise SozialarbeiterInnen, LehrerInnen, die in ihrem Kollegium oder in der Schule selbst oder so verschwörungsgläubige Menschen in ihrem Umfeld haben und da vielleicht auch einfach unsicher sind, wie damit umzugehen ist. Und eine letzte Zielgruppe, die wir haben, sind Leute, die vielleicht selbst verschwörungsgläubig sind oder waren, die aber dann so ein bisschen ambivalent zumindest sind. Also die vielleicht selbst unsicher sind oder die vielleicht sogar merken, ich habe mich da verrannt, ich bin jetzt isoliert, ich habe keine sozialen Kontakte mehr außerhalb dieses verschwörungsideologischen Milieus und ich will da irgendwie raus. Genau, das sind so ein bisschen die drei Zielgruppen, wobei man sagen muss, dass der allergrößte Anteil von den Personen, die sich bei uns melden, Angehörige sind. Also fast alle sind Familie oder eben Freundeskreis.
Die Beratungsstelle Veritas, die gibt es ja jetzt seit Frühjahr 2020 und meinen Recherchen nach seid ihr die einzige Beratungsstelle im deutschsprachigen Raum, die sich explizit an Bezugspersonen von Verschwörungsgläubigen richtet. Wie und warum ist die Beratungsstelle denn entstanden?
Das muss ich vielleicht ein bisschen korrigieren, das war vielleicht auch ein Versprecher und gibt seit Anfang des Jahres 2021. Wir sind aber erst in der Mitte des Jahres, im Mai, sind wir an die Öffentlichkeit gegangen. Also uns gibt es jetzt seit einem guten Jahr. Das Ganze ist so entstanden, dass wir bemerkt haben, mit der Corona-Pandemie ist natürlich das Thema Verschwörungserzählungen auch virulenter geworden. Und wir haben gerade online bemerkt, dass es zu wenig oder keine Unterstützungsangebote für Leute gibt, die darunter leiden, dass ihre Angehörigen eben verschwörungsgläubig sind. Das äußert sich dann so, dass es beispielsweise Foren, irgendwelche Facebook-Gruppen oder so gibt, die dafür einen Austausch sorgen. Und wir haben gesagt, das muss eigentlich professionell aufgefangen werden. Denn das ist ja nicht nur zuletzt ein Thema oder ein Problem, was zu Konflikten führt, sondern es ist ja auch ein sehr, sehr politisches Thema. Da können wir auf bewährte Ansätze aus anderen Präventionsbereichen zurückgreifen und Beratungsbereichen, sodass da einfach auch eine professionelle Unterstützung notwendig ist. Es ist tatsächlich so, dass sich da gerade ein bisschen was in der Landschaft tut. Also es gibt einzelne Beratungsstellen, die ihren Arbeitsbereich um dieses Feld erweitert haben. Es gibt auch Beratungsstellen, die sich nun expliziter neben uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber auch genau unserer Kenntnis nach waren wir so ein bisschen die Ersten, die eine Beratungsstelle spezifisch für dieses Thema eingerichtet haben.
Also ihr seid eine Beratungsstelle hauptsächlich für Angehörige, Bezugspersonen von Verschwörungsgläubigen. Mit welchen Situationen kommen denn da die Leute zu euch?
Gut, das lässt sich ganz, ganz schwer pauschalisieren. Vielleicht die eine große Gemeinsamkeit, die allermeisten Leute haben, ist, dass sie unter extremen Leidensdruck stehen und dementsprechend belastet sind und nicht mehr wissen, wie sie mit ihren Liebsten umgehen sollen oder können. Das kann irgendwie was relativ, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Banales sein. Es steht irgendwie eine Familienfeier an und dann trifft man den Onkel, der irgendwie da in diese Richtung tendiert und man weiß nicht so recht, wie man damit umgehen soll. Die meisten Leute, die sich aber bei uns melden, haben dann einen ganz anderen Bedarf. Da geht es teilweise um Jahre oder jahrzehntelange Partnerschaften, wo den Partner, der verschwörungsgläubig ist, nicht mehr wiedererkennt, weil er plötzlich ganz krude Dinge von sich gibt und das führt natürlich zu Streit. Oder es melden sich erwachsene Kinder, wo ihre Eltern in diesen verschwörungsideologischen Milieus unterwegs sind und wo kein Gespräch mehr möglich ist, ohne dass es auf dieses Thema kommt und dementsprechend auch zu Streit und Konflikt führt.
Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass eigentlich ja die Gemeinsamkeit dieser ganzen Fälle ein sehr hoher Leidensdruck ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es extrem belastend und schmerzhaft sein kann und auch sehr hilflos machen kann, nahestehende Menschen dabei zu beobachten, wie sie immer mehr in Verschwörungswelten abdriften. Wie könnt ihr denn die Bezugspersonen unterstützen?
In erster Linie geht es uns ja darum. Also es geht uns natürlich auch darum, vielleicht einen positiven Einfluss auf die Verschwörungsgläubigen selbst zu haben. Ja, das ist durchaus realistisch, dass Angehörige da einen Einfluss üben können, wenn sie ihr Verhalten auch ändern. Wir als BeraterInnen haben aber natürlich das allererste, die erste Prämisse ist, den Menschen zu helfen, die da zu uns kommen. Das ist auch immer der erste Schritt der Beratung. Wir gucken uns an, wie hoch ist der Leidensdruck, worunter leiden die Personen konkret. Und dann erarbeiten wir gemeinsam mit den Personen Strategien, wie man diesen Leidensdruck abmindern kann. Ja, da geht es oftmals um das Setzen persönlicher Grenzen oder erstmal das Erkennen, wo ist meine Grenze, was stört mich genau, wie kann ich diese Grenze für mich wahren, wie kann ich vielleicht für einen Ausgleich sorgen, wie kann ich ein Gespräch führen, das nicht immer wieder in der Eskalation endet. Das sind so erstmal Fragen, die wir versuchen zu beantworten oder gemeinsam zu erarbeiten mit den Klientinnen, die da zu uns kommen. Man muss natürlich dazu sagen, dass auch wir kein Allheilmittel haben, das in einem Schlag macht, dass die Person nicht mehr an Verschwörungserzählungen glaubt. Insofern gilt es natürlich erstmal, einen Umgang damit zu finden und es geht darum, vielleicht erste Impulse zu setzen oder Irritationsmomente herbeizuführen, die die Person vielleicht zum Nachdenken anregt, so dass es halt vielleicht dazu kommt, dass die Verschwörungsgläubigkeit nicht mehr so viel Raum einnimmt, dass die nicht mehr so wichtig ist für die Person. Es kann durchaus passieren, dass die Person dann am Ende merkt, irgendwie, oh, das war irgendwie, da war ich auf einem ganz falschen Dampfer und das war ein ganz schöner Unfug, den ich da erzählt habe und ich habe meinem Umfeld ganz schön geschadet damit, das tut mir leid. Das ist aber sicherlich nicht in allen Fällen der Fall. Und insofern geht es erstmal darum, den Personen, die da zu uns kommen, Möglichkeiten aufzuzeigen und Umgang damit zu finden.
Jetzt ist ja der Umgang mit Menschen, die Verschwörungserzählungen anhängen, wahrscheinlich in jedem Einzelfall oder in jeder Situation individuell unterschiedlich. Und du hast jetzt schon gesagt, dass ihr dann gemeinsam mit den Bezugspersonen Strategien entwickelt. Und da würde mich aber noch interessieren, wenn wir da mal ein bisschen konkreter drauf schauen, welche grundsätzlichen Strategien empfehlt ihr denn im persönlichen Umgang mit Menschen, die Verschwörungserzählungen anhängen?
Du hast schon recht, dass das sehr schwierig ist, pauschal zu beantworten. Ja, denn es macht natürlich einen Unterschied, ob ich die langjährige Partnerin oder der langjährige Partner von jemandem bin und ich will diese Beziehung unter allen Umständen retten. Oder ob es um meinen Cousin geht, den ich zweimal im Jahr sehe, wo es mir nicht so wichtig ist, was der jetzt eigentlich glaubt. Ich will nur irgendwie nicht genervt davon sein oder so. Das sind natürlich unterschiedliche Ziele. Damit sind wir aber dann auch schon bei dem ersten ganz wichtigen Aspekt, den man vielleicht verallgemeinern kann. Nämlich, dass man sich klar darüber werden muss, welche Ziele ich denn überhaupt habe. Möchte ich die Person zum Nachdenken anregen? Möchte ich einfach nur eine friedvolle Trennung herbeiführen? Ja, also das sind ja unterschiedliche Dinge. Und das heißt, oftmals wissen die Leute noch gar nicht so genau, was sie wollen, weil der Leidensdruck eben so hoch ist. Sie wissen gar nicht, wo denn der Kopf steht. Und da gilt es dann für uns erstmal ein bisschen Ordnung reinzubringen und zu gucken, worum geht's denn eigentlich? Was möchtest du, wenn du hier zu mir kommst? Dazu gehört dann aber auch, dass man sich selbst Grenzen setzt, also sich die Frage stellt, was kann ich leisten, was will ich auch leisten, wo ist für mich eine Grenze erreicht, wo ich sage, bis hier und nicht weiter. Ja, das ist auch ganz wichtig, weil Verschwörungsgläubige neigen dazu, Grenzen zu überschreiten. Viele Leute, die zu uns kommen, haben aber auch Probleme damit, Grenzen zu ziehen. Also das bedingt sich natürlich auch. Und da gibt es ganz spezifische Übungen und Gespräche, die man führen kann, wo man das trainiert, Grenzen zu setzen und erörtert, wo die denn überhaupt liegen. Dann macht es selten Sinn, mit Verschwörungsgläubigen irgendwie zwischen Tür und Angel zu diskutieren. Oder oftmals ist es auch sehr kontraproduktiv, das über WhatsApp oder so zu machen. Das heißt, ein ganz pragmatischer Tipp ist, sich einen geeigneten Gesprächsraum zu suchen. Ja, das kann beispielsweise ein Spaziergang zu zweit sein. In der Regel ist es zum Beispiel auch nicht hilfreich, wenn man so einen Streit, so eine Diskussion vor Publikum führt. Ja, auch wenn es andere Familienangehörige sind. Das Vier-Augen-Gespräch ist da oftmals sinnvoller. Das kann aber auch sein, dass man zum Beispiel einen Brief schreibt oder so. Ja, das sind halt alles Möglichkeiten, einen anderen Gesprächsrahmen als den bisherigen darzustellen. Was bei Verschwörungsgläubigen auf jeden Fall Gift ist, was man nicht machen sollte, ist irgendwie so abschätzig oder herablassend oder die für dumm zu verkaufen oder bloßstellen oder so. Das ist ja logisch, das machen wir alle. Das lassen wir uns nicht gerne bieten und dann werden wir sauer. Ja, und das führt zur Eskalation. Und vielleicht zuletzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass ab einem gewissen Ideologisierungsgrad, könnte man sagen, dass es nicht mehr viel bringt, mit Fakten zu kommen. Also es bringt nicht viel, jemandem eine Statistik vorzulegen, die widerlegt, was die Person da gerade erzählt hat. Denn Verschwörungsideologien sind in hohem Maße identitätsstiftend. Und wenn ich versuche, diese Identität zu harsch mit Fakten, mit irgendwelchen Zahlen anzugreifen, dann werden die Personen sich wehren, weil niemand lässt sich gern ein Stück von sich selbst wegnehmen. Und das heißt, es ist sehr viel sinnvoller ab einem gewissen Grad. Ja, da rede ich nicht von Leuten, die wie aufgrund von mangelnder Medienkompetenz nicht einschätzen können, was glaubhaft ist oder nicht, sondern Leute, für die das wirklich ein Weltbild ist. Da macht es mehr Sinn, zu versuchen, emotionalen Zugang zu wählen. Und da macht es dann oft Sinn, eher Fragen zu stellen, anstatt Unterstellungen zu machen. Es macht Sinn, Ich-Botschaften zu senden. Für mich fühlt sich das so an, dass du ganz schön große Angst hast. Ja? Also die Frage, was steckt denn eigentlich hinter den Verschwörungserzählungen? Warum ist dir das so wichtig? Ja, das sind andere Fragen, als zu sagen, das kann ja logisch gar nicht stimmen, was du erzählst. Das ist, glaube ich, was viele nicht so richtig auf dem Schirm haben, wenn sie sich mit Verschwörungsgläubigen auseinandersetzen, dass in dem Moment, wo das zu einem Selbstbild und zu einem Weltbild wird, dass man damit Fakten ganz oft nicht weiterkommt. Diese Erfahrung machen ganz viele, haben aber auch keine Idee, wie sie alternativ damit umgehen können. Mein Vorschlag wäre da, das mal über die emotionale Ebene zu versuchen, zu gucken, was steckt dahinter. Ich interessiere mich für dich, ich interessiere mich für die Motive, die dahinter stecken. Ich stimme dir zwar nicht zu, aber ich möchte hören, warum das so ist.
Wir schauen hier bei Radio Korax in so einer losen Serie auf antifaschistischen Protest gegen Demonstrationen von Corona-LeugnerInnen. Und neben diesen öffentlich wahrgenommenen Auseinandersetzungen leisten ja Bezugspersonen von Verschwörungsgläubigen aktuell auch im ja vermeintlich privaten Raum unendlich viel gesellschaftliche Arbeit, indem sie da versuchen, den Kontakt zu halten oder den Kontakt nicht zu verlieren, aber auch dagegen halten, irgendwie diese Gratwanderung gehen und sich intensiv damit auseinandersetzen müssen, wie sie der Situation umgehen. Und ihr begleitet sie dabei als Beratungsstelle Veritas. Aber ich frage mich auch, was es denn auf gesellschaftlicher und politischer Ebene bräuchte, um die Bezugspersonen zu unterstützen.
Damit verlassen wir natürlich ein bisschen das Terrain meiner Profession, sage ich mal. Ich bin ja kein Politikberater oder so. Dennoch habe ich da natürlich eine Haltung zu. Aus meiner Perspektive als Berater in einer Beratungsstelle ist es natürlich die erste Idee zu sagen, das muss dauerhaft finanziert und gesichert werden, solche Angebote. Darüber hinaus kann man diese Angebote sicherlich auch noch ausbauen. Es gibt dann auf gesellschaftlicher Ebene natürlich noch einen Haufen anderer Schrauben, an denen man drehen kann. Ja, die Frage, welche Rolle soziale Medien dabei spielen etwa. Ja, also das sind mit Sicherheit nicht die Ursachen für die Verschwörungsideologien, aber die sind mit Sicherheit Verstärker. Ja, wie kann man da irgendwie demokratisch für eine Regulation sorgen? Das ist eine Frage, die man stellen kann und sollte, glaube ich. Ja, die Frage, wie funktioniert denn eine Bildung, eine Bildung in der Schule beispielsweise oder auch außerschulische Bildung, die dafür sensibilisiert, wie Verschwörungserzählungen funktionieren. In meiner Schulzeit, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, gab es das nicht. Das sind die Sachen, die wenig kosten und vielleicht viel bringen. Ich glaube aber, dass man auch nochmal die grundlegendere Frage stellen muss. Das sage ich jetzt auch als politischer Bürger. Es ist leicht, mit den Fingern auf die Leute zu zeigen, die da jetzt zu Querdenken-Demos gehen. Ich will das nicht rechtfertigen natürlich, das ist antidemokratisch, das ist gefährlich, das ist ein antimoderner Reflex, der da stattfindet. Aber man muss sich als Gesellschaft auch selbst befragen und zu gucken, auf welchem Boden gedeihen denn solche Bewegungen. Die Verschwörungsgläubigkeit hat viel mit Misstrauen zu tun. Ja? Das kann Misstrauen in mich selbst sein oder fehlendes Vertrauen in mich selbst. Das kann aber auch Misstrauen gegenüber in sozialen Beziehungen sein, das kann aber auch ein politisches Misstrauen sein. Wenn man als Gesellschaft das Vertrauen von Bürgern in seine Institutionen verspielt, dann braucht man sich nicht wundern, dass die diesem Misstrauen Ausdruck verleihen und anderen Leuten vertrauen. Ja? Ich glaube, das ist eine Frage, die man stellen muss, die wir uns aufrichtig alle als Gesellschaft fragen müssen, um diesem Problem wirklich habhaft zu werden. Denn das, was Verschwörungsgläubige eint, ja, und ich glaube, da gibt es auch Überschneidungen beispielsweise zu 2015, Pegida und so weiter, ist der Reflex, alles, was als elitär, als mächtig konnotiert ist, abzulehnen und dem skeptisch gegenüberzustehen. Und ob das gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber dieses Misstrauen in Eliten, in demokratische Institutionen, die als elitär wahrgenommen werden, das ist erstmal da. Und da muss man sich natürlich fragen, okay, woher kommt das?